Unterheiden. Der Podcast über den christlichen Glauben in einer atheistischen Welt. Mit Nina Heeremann und Justus Geilhufe. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unterheiden. Heute mit einer zweiten, man könnte auch sagen dritten, wie auch immer man zählt, Folge zum Sakrament der Taufe. Heute soll es darum gehen, warum wir getauft sind, beziehungsweise was eben, nachdem wir über die Taufe Jesu gesprochen haben, unsere Taufe bedeutet und nach sich zieht. Mein Name ist Justus Geilhufe und mit mir verbunden in Jerusalem ist Nina Heeremann. Und bevor wir ins Thema einsteigen, wie immer, ein kleiner Exkurs, ein kleiner Blick auf das, was gerade ist, wo wir gerade sind, was uns gerade bewegt. Und das ist jetzt so ein komisches Crossover, aber ich kann irgendwie auch nichts dafür, weil mich so ganz wahnsinnig interessiert, wie es Ihnen damit geht, wie Sie das beobachtet haben. Wir nehmen heute auf, es ist der 6. Juli 2026 und jetzt hoffe ich, dass ich nichts Falsches sage. Ich glaube, am 4. Juli ist es schon länger her, eine Woche?
Ich glaube, es war entweder am 30. Juni oder am 1. Juli. Ich glaube, es war der 1. Juli.
Um Peter und Paul herum.
Ja, ich glaube, es war tatsächlich der 1. Juli.
Ja. Hat die Priesterbruderschaft St. Pius im schweizerischen Econ ohne Mandat, ohne Erlaubnis des Papstes 4 neue Bischöfe geweiht, um die Priesterbruderschaft am Leben zu erhalten, damit eben weiterhin Priesterweihen stattfinden können. Und das hat zum Schisma geführt, was zu witzigen Kommentaren meiner eher konservativen katholischen Freunde geführt hat, die jetzt einfach nur, es herrscht, das Internet ist voll mit lustigen Bildern, wo Luther die Priesterbruderschaft St. Pius in die Arme nimmt und sagt, herzlich willkommen bei uns Protestanten. Und es gibt ganz viele lustige Memes, die irgendwie sich darüber lustig machen, dass eben jetzt die großen Traditionalisten und die es ganz ernst meinen, am Ende auch einfach Protestanten geworden sind. ich verstehe davon, glaube ich, viel zu wenig. Und vor allem schlägt natürlich mein Herz nicht katholisch. Und deswegen würde mich brennend interessieren, Frau Heeremann, also wie haben Sie das beobachtet? Wie nehmen Sie das wahr? Wenn das jetzt nicht zu ausufernd ist, aber vielleicht können Sie kurz etwas davon erzählen, wie es Ihnen damit geht und was da passiert ist.
Ja, also es der Witz ist natürlich nur halb komisch. Er bringt etwas auf den Punkt, was es gibt irgendwie so zwei Versuchungen, zwei Straßengräben, die hat der von uns beiden verehrte Theologe Josef Ratzinger mal aufgezeichnet, dass man ich sage immer, der Teufel ist nicht nur im linken Straßengraben, der ist auch im rechten Straßengraben. Ja? Ratzinger hat gesagt, die Versuchung ist, dass man entweder hyperprogressiv ist oder dass man in der Zeit stehen bleiben will. Und das Tragische, was da jetzt passiert ist, ist, also ich würde es ehrlich gesagt weniger mit Luther vergleichen als mit den Donatisten.
Ja, ja.
Ich weiß nicht, vielleicht wollen Sie schnell die Donatisten erklären.
Nee. also so zurück. Motto. Ich überlege gerade, hatten wir sie nicht schon mal erzählt?
Ich glaube, ja, wir haben schon mal ganz kurz darauf Bezug genommen. Also Motto, das waren eine Häresie im 5. Jahrhundert, zur Zeit des heiligen Augustinus, die eben gesagt haben, wenn jemand den Glauben verleugnet hat, dann kann man nicht mehr zurückkommen, also es gibt keine Vergebung oder die Taufe kann nur gültig von ganz, ganz Heiligen gespendet werden. Also so diese Versuchung eben zu sagen, da wo es nicht ganz heilig ist, da ist nicht mehr die Kirche Jesu Christi.
Die Zuhörer, die erinnern sich, ich glaube, das ist wirklich vor 2 oder 3 Folgen gewesen, zur Zeit der Christenverfolgung in Nordafrika gab es eben natürlich Priestergläubige, die eben unter Todesandrohung eben schwach geworden sind. Und es gab dann die Überzeugung, dass eben alles das, was die getan haben, nicht mehr gültig ist.
Mhm.
Was eben,
während eben
im Prinzip
die große
Gottes,
Kirche
was sozusagen die Heilsmittel und die Gnade, die Gott selber spendet, in die Hände von ganz wenigen, ganz aufrechten, rechtgläubigen Priestern und Gläubigen gibt, was natürlich irgendwie nicht sein kann. Und das ist eine Häresie oder das ist etwas, was Augustinus als Häresie bezeichnet und lange, lange erklärt hat, warum man eben so nicht glauben kann.
Also kurz gefasst, die Donatisten glauben, dass die Gültigkeit der Sakramente von der moralischen Unbeflecktheit des Spenders des Sakramentes abhängt, nicht?
Ja.
Und die große Kirche hat eben damals gesagt, nein, der gültige Sakramentenempfang hängt nicht von der Heiligkeit des Spenders ab. Also die versuchen jetzt bei den Pius-Brüdern, also wer sind die Pius-Brüder? Nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil hat die Kirche, wie ich finde, und nicht nur ich, auch jemand wie Papst Benedikt hat das immer wieder gesagt, mit viel zu großer Gewalt eigentlich. Also es war eigentlich, wenn man das jetzt seelisch oder psychologisch anschaut, also ich muss es anders sagen, im Zugehen auf das Zweite Vatikanische Konzil waren sich viele Menschen einig über viele Kontinente hinweg, dass die Liturgie in gewisser Weise einer kleinen Reform bedarf, weil manche Dinge einfach in der Zeit stecken geblieben waren und es gab immer mehr die Bewegung zu sagen, dass bestimmte Teile der Heiligen Messe zum Beispiel in Volkssprache gebetet werden könnten, damit die Gläubigen, die kein Latein können, das verstehen. Oder zum Beispiel, dass Konzelebration wieder eingeführt wird. Also es waren jetzt keine dramatischen Sachen, die da reformiert werden sollten. Was aber dann passiert ist, ist, dass die Kommission, die nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil eingesetzt wurde, das Konzil umzusetzen, konkret die Idee der Liturgiereform umzusetzen. Da gibt es ein Dokument im Zweiten Vatikanischen Konzil, das heißt Sacrosanctum Concilium, also das Heilige Konzil hat beschlossen und dann kommen lauter so Vorschriften, wie die Liturgie zu ändern ist. Und diese Kommission ist dann weit über das Ziel hinausgeschossen und hat lauter Sachen in ihre neue Liturgie eingefügt, die vom Konzil so nicht vorgesehen war. Also zum Beispiel ein klassisches Beispiel ist, dass wir jetzt den sogenannten Volksaltar haben. Der Priester guckt plötzlich zum Volk, während er die Heilige Messe feiert, anstatt wie immer mit dem Volk in Richtung Gott zelebriert, wodurch klar wird, er ist, sagen wir mal jetzt mal ein Bild wie Moses, der dem Volk vorangeht, man betet auf Gott hin. Ja? Also diese
Idee, dass man. Das ist fast jeder sächsischen evangelischen Dorfkirche so gemacht wird.
Das ist nein, ist jetzt.
Ja, das ist die Ironie der Geschichte, dass wir natürlich 800 Jahre, also nur katholische Kirchen haben, in denen ja interessanterweise nie eine Liturgiereform stattgefunden hat. Und deswegen
und
haben wir
Sie
alle.
Haben diese,
deswegen haben wir alle Hochaltäre und es gibt eben. Also zum Beispiel ich feiere, also da gibt es eben so diese, also das ist so eine theologische Frage unter den Pfarrern, ist das Gebet oder sozusagen ist das, was wir beim Abendmahl sagen und vor allem singen, ist das Verkündigung oder ist das Gebet? Das ist im Prinzip der theologische Streit, in Anführungsstrichen, unter uns. Und die sagen, das ist Verkündigung, die drehen sich natürlich zum Volk hin und halten also Brot und Wein zur Gemeinde hin und wandeln sie mit Blick natürlich auf das Sakrament, aber eben in der Haltung zur Gemeinde hin. Und es gibt eben die andere Gruppe, die eben es als Gebet versteht und es deswegen zu Gott hin in der gleichen Richtung wie die Gemeinde zelebriert, in Anführungsstrichen. Und wenn man eben, wenn man so einen Pfarrer oder so eine Pfarrerin hat, dann ist das natürlich auf den ersten Blick also natürlich sieht alles anders aus, aber das, was passiert, ist im Grunde von der Körperhaltung her wie vor dem Zweiten Vatikanum, was ja eine Lust, also irgendwie eine Ironie der Geschichte ist.
Und wie es eben in der katholischen Kirche immer war. Also es gibt die Idee, dass es in der Frühkirche einen Volksaltar gab, ist ein totaler Humbug. Es gab die Uridee ist, man zelebriert Richtung Osten und alle Kirchen waren geostet und der Priester und das Volk hat Richtung Osten das Opfer dargebracht. Und es gab ganz wenige Kirchen, zum Beispiel St. Peter, weil es auf dem Hügel des Martyriums von Petrus liegt, konnte die Kirche nicht geostet gebaut werden. Und deswegen hat der Zelebrant dann für die Opferung sich nach Osten gewandt und das, da war halt das Volk. Aber es war nicht so, dass man in der Urkirche immer, also auf, jetzt sagt man versus populum gefeiert hätte, also mit dem Gesicht zum Volk. Ja? Und das war aber so eine, ein bisschen so eine Ideologie in den 60er Jahren und diese Reform nach, der, nach dem Konzil hat eben lauter Sachen eingefügt in den sogenannten Novus Ordo, also in diese dann in Anführungsstrichen reformierte Liturgie. Das Tragische an dieser Liturgie ist, jetzt, das ist jetzt wieder Josef Ratzinger, der das gesagt hat und nicht ich, sagt, es ist nicht im strikten Sinne eine Reform, dass man, weil eine Reform bedeutet, dass man das Alte befreit, sagen wir mal, wie wenn man einen Baum im Garten beschneidet, der ein bisschen überwuchert ist, ja, dass da lauter Sachen dazugekommen sind, die sich so im Laufe der Jahrhunderte angesammelt haben, aber die ein bisschen Wildwuchs sind. Das wäre eine Reform gewesen. Stattdessen hat Papst Benedikt geschrieben, hat man eigentlich die alte Liturgie wie eine Kathedrale benutzt, die man auseinandergenommen hat und dann hat man mit den alten Steinen eine neue gebaut. Und da kann man nicht sagen, dass wir eine organische Entwicklung haben. Wir haben tatsächlich irgendwie einen Bruch und das passt eigentlich mit dem katholischen Glauben so nicht zusammen, weil, also wenn ich es jetzt mal ganz radikal formuliere, wie man Liturgie feiert, kann der Mensch sich nicht ausdenken. Das ist von Gott offenbart. Das geht schon im Buch Exodus so los, dass Gott dem Volk Israel, dem Moses im Himmel zeigt, wie das himmlische Zelt ausschaut und genauso muss das irdische Zelt gebaut sein. Und dann wird ihm genau beschrieben, wie man die Priester zu weihen hat und was die anziehen und wie die Opfer, also da ist nichts der menschlichen Willkür überlassen.
Ja.
Und dann, also bis wir dann zu Jesus kommen, der dann die Eucharistie einsetzt und natürlich ist der Kirche ein gewisser Spielraum gegeben, wie sie das dann ausschmückt mit Liedern und so weiter, ja. Aber also der Kirche ist schon, es ist schon ein der Heilige Geist, der in der Kirche dann gestaltet, wie das auszuformen ist, aber das, die Essenz ist offenbart. Und deswegen war das wirklich eine, also auch bis heute eine sehr umstrittene Sache, die da passiert ist nach dem Konzil, dass einfach von oben, von einer Kommission, quasi eine neue Liturgie am Schreibtisch erfunden wurde. Ich sage das jetzt ein bisschen überspitzt, aber so haben das selbst Leute gesagt, die selbst, das ist wieder jetzt Papst Benedikt, der das gesagt hat, am Schreibtisch erfunden.
Ja.
Als Josef Ratzinger. Und gut, und das hat natürlich, das muss man sich mal vorstellen, wenn man in einem Ritus aufwächst, den man seit Kindesbeinen feiert, gerade Priester, die im alten Ritus zu Priestern geweiht worden sind, und dann sollen die plötzlich so quasi über Nacht einen neuen Ritus feiern. Also das hat viele Verletzungen innerhalb der katholischen Kirche erzeugt. Und dann gab es eben einen berühmten Erzbischof Marcel Lefebvre, einen Franzosen, der gesagt hat, das mache ich nicht mit. Die alte Liturgie ist über 500 Jahre alt und hat Heilige hervorgebracht, die können wir nicht einfach in die Mülltonne schmeißen.
Und, das heißt, damals gab es nicht mehr die Parallelität, damals gab es nur noch
also
die neue.
Also schon.
Doch.
Nein,
schon.
Also ich muss fair sein. Es gab, nachdem ich auch mich auf dem Gebiet gar nicht auskenne, kann ich den Leuten nur empfehlen, ein super Video, das die sogenannte Petrusbrüderschaft auf YouTube veröffentlicht hat. Also der Abkürzung von der Petrusbrüderschaft ist FSSP, Fraternitas, und dann glaube ich, also SS ist wie Societas, vermute ich, Sankt Peter.
Ach genau,
erklär gleich, wer das ist. Ja. Und da haben sie den Pater Rechtenwald interviewt, der selber früher Piusbruder war. Und als das erste Mal ein Schisma drohte, 1988, komme ich gleich zu, hat er zusammen mit 5 anderen die Petrusbruderschaft gegründet. Und das ist ein wunderschönes Interview, wo er genau erklärt, wie er als junger Mann dazu kam, zu den Piusbrüdern zu gehen und wie dann eben er, um nicht ins Schisma zu gehen, 1988 die Petrusbrüder gegründet hat. Also was ist passiert? Der Lefebvre, Monseigneur Lefebvre, es war eigentlich ein heiligmäßiger Mann, bis zu einem gewissen Grad, der hat dann eine Priestergemeinschaft gegründet, die eben gesagt hat, wir feiern nur im alten Ritus. Und das durften
die... Was aber legal
die,
war. Das, also
was legal
das
war, genau.
Ja.
Ja, das durften die bis... Ja, das war legal. Und dann wurde der Monseigneur Lefebvre aber alt und hatte Angst, dass wenn er stirbt, der Vatikan sozusagen seine Gemeinschaft ausblutet. Und weil man braucht ja immer einen Bischof.
Weil nur er weihen konnte.
Weil er nur Bischof, genau. Es gab nur einen Bischof in der Gemeinschaft und das war er. Und er hat gesagt, bevor ich sterbe, muss ich meiner Gemeinschaft Bischöfe schenken, sonst kann es sein, dass die irgendwann keine neuen Priester mehr weihen können. Mhm. Und also das können wir jetzt hier nicht alles in einer kurzen Zeit, aber da lohnt sich echt das Interview mit Pater Rechtenwald, der genau erklärt, wie das dann, der Vatikan hat wirklich viel versucht, um den Pius-Brüdern entgegenzukommen und ganz viele Konzessionen gemacht. Aber in letzter Sekunde hat damals der Monsignor Lefebvre einfach dem Vatikan nicht getraut und hat dann 1988 Bischöfe geweiht. Und wenn man in der katholischen Kirche ohne Erlaubnis des Heiligen Vaters einen Bischof weiht, dann exkommuniziert man sich selbst. Also das steht im Kirchenrecht so. Mhm. Wer gegen die Weisung des Heiligen Vaters das macht, exkommuniziert sich selber. Was jetzt neu ist, also der weihende Bischof wird exkommuniziert und die Männer, die er zu Bischöfen konsekriert hat, sind auch automatisch mit exkommuniziert. Und was jetzt neu ist, so jetzt sind wir, weiß ich nicht, fast 40 Jahre später und wieder sind die damals geweihten Bischöfe ganz alt und haben Angst, dass die Gemeinschaft ausstirbt, wenn nicht wieder neue Bischöfe geweiht werden. Und in der Zwischenzeit aber hatte ja Papst Benedikt, der 1988 noch Kardinal war und dem immer ganz, ganz viel dran gelegen ist, dass die Menschen, die sich im Herzen der alten Liturgie verbunden fühlen, einen Raum in der Kirche haben und dass sie Zugang zur alten Messe haben. Ja. Der hat sich damals extrem dafür eingesetzt. Und dann ist das Tragische passiert, dass als Papst Benedikt Papst wurde, ist erstmal was Wunderbares passiert. 2007 hat er neu erlaubt, dass jeder Priester überall auf der ganzen Welt ohne jegliche Erlaubnis die Heilige Messe im alten Ritus feiern darf. Mhm. Und hat gesagt, ich wünsche mir, ich hoffe, dass eine gegenseitige Befruchtung stattfindet, dass zum Beispiel, indem junge Priester auch den alten Ritus lernen, sie erstens mal tiefer in der Tradition stehen, weil sie wissen, wo die Messe herkommt und dass wer die alte Messe feiert, zum Beispiel, das passiert eigentlich allen, jeder, der die alte Messe mal mit sich da wirklich reinfuchst sozusagen, erlebt eine tiefere Ehrfurcht vor dem Messopfer. Was leider im neuen Ritus eben ganz stark passiert ist, der lässt dem Priester sehr viel mehr Freiheit und dadurch und es gab eine Zeit der Experimente in den 70er und 80er Jahren. Und in Deutschland haben in vielen Diözesen und Pfarreien diese Experimente nicht aufgehört. Mhm. Sodass, was überhaupt nicht erlaubt ist, weder vom Kirchenrecht noch, also es steht eigentlich in allen Büchern, die man über die Heilige, also in allen Gesetzestexten der Kirche, steht, dass weder ein Priester, noch ein Bischof, noch ein Kardinal irgendwas an der Heiligen Messe ändern darf. Das Volk hat ein Recht darauf, dass er sie so feiert, wie es im Messbuch steht. Aber es gibt mehr Priester, zumindest in meiner Diözese, die Messe so feiern, wie sie gerade lustig sind, als es im Buch steht. Ja. Und das hat natürlich zu richtig Missbrauch an der Liturgie geführt. Und die Hoffnung von Papst Benedikt war, dass indem er die alte Messe wieder zulässt, erstens mehr Menschen Zugang zur alten Messe haben und auch die Priester vom alten Ritus tiefer verstehen, was ist die Messe, mehr Ehrfurcht lernen. Andersrum auch der alte Ritus von der neuen Liturgieordnung was lernen kann, weil es viele Dinge sind, die auch im alten Ritus nicht so sind, wie sich der Liebesgott gedacht hat. Also als Beispiel, wenn man in Amerika in die alte Messe geht, dann betet nur der Messdiener das Schuldbekenntnis. Nur der Messdiener sagt, Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Beziehungsweise der Priester sagt das anstelle der Gläubigen. Also die Gläubigen, in Deutschland ist das nicht so, in Frankreich auch nicht, aber in manchen Regionen der Welt ist der alte Ritus so eingefroren, dass die Gläubigen wirklich wie kleine Kinder behandelt werden, die weder sprechen noch denken noch beten können. Also,
die machen in solchen Gegenden dann gar nicht den Mund auf, außer zum Heilig oder zum Agnus Dei.
Nein, auch nicht. Also in der stillen Messe. Am Sonntag, wenn gesungen wird, dann schon. Aber dann gibt es die Hyperfrommen, die denken, das wäre unfromm. Und wenn dann einer mitsingt zum Heilig, Heilig, dann kommt es von rechts. Psst. Ja. Ja, es ist wirklich absurd. Also da merkt man dann, dass am alten Ritus einfach, dass der wirklich reformbedürftig war. Ja, ja. Weil es kann ja nicht sein, dass ich nicht vor Gott meine Sünden bekenne. Oder das Glaubensbekenntnis, das ist ja die Erneuerung meiner Taufe, dass ich meinen Glauben
dass
bekenne.
Dass ich bekenne.
Ja,
ich
genau.
Ich glaube an Gott, den Vater.
Ja, ja. Und das war, glaube ich, ich kenne diese ganzen deutschen Ausdrücke nicht, aber in den Pontifikalämtern, also in der Missa Cantata, in der gesungenen Messe am Sonntag, war das klar, dass das Volk mitgesungen hat. Aber in der stillen Messe eben nicht. Und deswegen glauben viele hyperfromme Anglophonen, also das ist die englischsprachige Tradition, dass man einfach ganz still sein muss und gar nichts sagen darf.
Ich war mal in München und ich glaube, das ist so ein Stück weit ein Hintergrund, wie man auch vielleicht die Reaktion oder wie man diese Atmosphäre verstehen kann. Ich hatte, oder bis heute habe ich eigentlich immer auch eine oder so in so einem weiteren Bekanntenkreis, bekannte, entferntere Freunde, die so auf die alte Messe eben schwören. Mhm. Und ich war in München dann das erste Mal mit, da hat die Petrusbruderschaft die Möglichkeit geboten, täglich, aber eben natürlich dann sonntags, die alte Messe feiern, mitfeiern zu können. Also ich hatte dann schon ein Stück weit verstanden, warum die Reformation passiert ist, als ich dann da wieder rauskam. Und jetzt weniger ironisch merkte ich in solchen Momenten, dass eben unter gewissen Umständen, also jetzt nicht als Redewendung, sondern tatsächlich unter gewissen Umständen in einem bestimmten gesellschaftlichen Klima, in einer bestimmten Stimmung, wie auch immer, man das jetzt, also was genau man, wie genau ich das jetzt sagen will, so etwas wie die alte Messe auch schnell dazu dienen kann, nochmal ein anderes Anliegen in sein eigenes Leben, aber auch irgendwie nach außen zu tragen, als nur die ernste, fokussierte, liebevolle, ehrfürchtige Feier der Messe, des Opfers, sondern dass es eben auch irgendwie, also natürlich erstmal in einem guten Sinn eine Kontrakultur ist, aber eben auch in einem Sinn, dass es auch manipulativ werden kann oder so einen bestimmten sozusagen Geschmack bekommen kann, dass eben der Besuch eben auch noch etwas anderem dient, als einfach nur, ich möchte so ernst und so gut wie möglich Gottesdienst feiern. Und das war da so ein Stück weit spürbar, dass eben genau das, was, glaube ich, eben beim im Vatikan oder vielleicht auch bei deutschen Bischöfen immer wieder auch etwas ist, was mitschwingt, ist das nur das große Bedürfnis nach der Ernsthaftigkeit der Messe oder ist es auch mehr und das mit Motiven, die jetzt nicht nur christlich oder kirchlich sind, so dass wir auch im Sinne von unserem, also im Sinne der guten Ausübung unseres Hirtenamtes mal ein Stück weit nachfragen und kritisch sind, wozu genau beispielsweise diese Feier oder der Besuch oder dieses Feiern des Ganzen dient. Und wenn, das habe ich gar nicht gewusst, also bei uns gab es eben Dinge, die die Gemeinde getan hat, ich weiß nicht, ob es ein Sonntagmorgen oder ob es eine Werktagsmesse war, aber das ist natürlich schon für einen Christen in der protestantischen Tradition schon wirklich was echt Abgefahrenes, dass man selbst die dass man die Ernsthaftigkeit so weit treiben möchte oder so groß machen will, dass man selbst das, wo eigentlich, also wo ganz zwangsläufig gesprochen und sich beteiligt werden muss, man irgendwie es abgibt an das Amt oder
das
an
ist
ein
die Gefahr,
Amt.
Ja, ich glaube, das ist die Gefahr, wenn man die Messe nur in ihrer sozusagen Skelettversion erlebt, nämlich der stillen Messe im Alltag, weil das ist nicht das Wesen der Messe. Ich meine, das reicht ja, wenn man sich anschaut, die großen Barockmessen, also einfach nur anhört auf Spotify, gell? Also eine Messe von Mozart oder Verdi und so weiter. Also das sind ja unglaublich jubilierende und das muss man dann in Kombination mit der Architektur sehen.
Ja, absolut.
Da sieht man, die Heilige Messe soll ein Vorgeschmack des Himmels sein, ein jubilierender. Und was die meisten Menschen auch nicht wissen, ist, dass die Heilige Messe ursprünglich eigentlich die ganze Messe gesungen sein soll. Also die Abart ist eigentlich die Tatsache, dass wir dann plötzlich seit 500 Jahren diese Idee einer stillen Messe hatten. Aha. Das war eine Verarmung der Tradition, weil wenn man, also man sieht es schön in den östlichen Riten, wenn man bei den Orthodoxen in die Messe geht, da wird alles gesungen. Ja. Und das ist eigentlich ursprünglicher. Dann hat man natürlich aus praktischen Gründen und weil dann jeder einzelne Priester seine Messe gelesen hat, dann kam plötzlich diese stille Messe. Und ich habe die im Alltag sehr gerne, weil ich gerade im Alltag, also wenn ich morgens in die Messe gehe, habe ich ehrlich gesagt gar keine Lust zu singen, sondern da will ich eigentlich gerade in der Stille sein und mich nur auf das Wesentliche konzentrieren. Und ich, also es geht nicht um das Ernsthafte an sich. Es geht letztlich um, die Messe sollte idealerweise gleichzeitig eine Ehrfurcht vor Gott zum Ausdruck bringen, aber gleichzeitig auch ein ganz tiefes kindliches Vertrauen zu demjenigen, den man jetzt Vater nennen darf und dann sogar in der Heiligen Kommunion empfangen. Aber, um wieder zum Thema zurückzukommen, die Pius-Brüder haben eben dann...
Das hatte Papst Benedikt ermöglicht. Das war also etwas, was ein Stück weit mehr Normalität geworden war.
Genau,
ich war Zeuge davon in seinem alten Erzbistum. So, und jetzt beginnt
und dann,
das wieder,
also,
die Bischöfe werden zu alt und... Ja.
Naja, also auf das Motto proprio von Papst Benedikt hin durfte man auf der ganzen Welt überall Heilige Messe feiern, alte Messe feiern. Und das hat, also in Amerika kann man gar nicht zählen, wie viele junge Menschen da über die alte Messe zum Glauben kommen. Also riesige Pfarreien, die voller junger Familien sind, weil die jungen Menschen sich so angezogen fühlen von der Transzendenz, die doch stärker in der alten Messe eben zum Ausdruck kommt.
Ja.
Auf jeden Fall, das Tragische war eigentlich, dass der arme Papst Benedikt dann als Zeichen der Versöhnung diese vier Bischöfe, die 1988 exkommuniziert wurden, wieder in die Gemeinschaft der Kirche aufgenommen hat. Und was kann der arme Benedikt? Der hat kein Instagram, der hat kein Wikipedia, gar nichts. Ja? Also seine Intention war, diese Männer wieder in die Kirche zu integrieren und diesen Bruch zu heilen. Leider hat ihm niemand gesagt, dass einer von den vier Männern, namens Williamson, ein Holocaust-Leugner war. Daraufhin wurde die ganze Geschichte so dargestellt, wie wenn Papst Benedikt Holocaust-Leugner legitimieren wollte. Darum ging es überhaupt nicht. Ja? Ja. Er wollte die Pius-Brüder zurück in den Schoß der Kirche bringen. Dann ist dem armen Papst Benedikt das um die Ohren geflogen. Es wurde reduziert auf, er hat einen Holocaust-Leugner salonfähig gemacht. Es war nicht mehr gut zu machen. Niemand wollte ihn richtig verstehen. Also wer ihm böse wollte, wollte ihm weiter Böses. So. Aber das war ein Riesenfortschritt. Und dann durften in der Zwischenzeit die Pius-Brüder gültig die Beichte abnehmen. Im Jahr der Barmherzigkeit hat Franziskus gesagt, jetzt dürft ihr sogar die Beichte, also ihr dürft alle bei den Pius-Brüdern beichten gehen. Ja. Die Leute haben sich daran gewöhnt, man kann auch bei den Pius-Brüdern in die Messe gehen, weil in dem Moment, wo die Bischöfe nicht mehr exkommuniziert waren, war es irgendwie klar, es war zwar nicht so ganz deutlich, sind die jetzt 100% katholisch oder irgendwie doch nicht. Auf jeden Fall viele Menschen, die keine alte Messe in ihrer näheren Umgebung haben oder in der näheren Umgebung so viel Missbrauch mit der neuen Messe getrieben wird, dass sie halt dann geflüchtet sind zu den Pius-Brüdern. Naja, jetzt wollten die aus Angst, dass ihre Bischöfe aussterben, wieder neue Bischöfe weihen. Und Papst Leo hat ihnen keine Erlaubnis gegeben. Und dann haben sie gesagt, wir machen es trotzdem. Und das Traurige ist eben, es ist undurchschaubar. Die Pius-Brüder behaupten, die sind keine Sedes Vacanze. Das heißt, es gibt auch Schismatiker, die sagen, es gibt keinen Papst mehr seit Pius dem 12. oder Pius dem 10. oder irgendwann. Ja? Ja. Also die Pius-Brüder anerkennen, der Papst ist der Papst, aber sie erkennen nicht wirklich das Zweite Vatikanische Konzil an. Und das ist die große Falle. Weil, wie ich am Anfang gesagt habe, man kann in den linken Straßengraben fallen, dann ist alles immer nur Fortschritt, Fortschritt, Fortschritt und es gibt überhaupt keine historische Kontinuität im Christentum. Mhm. Der andere Straßengraben ist, dass man in der Zeit einfriert und behauptet, die wahre Kirche hat in ihrer Fülle nur bis 1962 oder so ähnlich bestanden. Und alles, was danach kommt, ist Häresie oder in Teilen Häresie. Und das widerspricht dem Wesen der Kirche. Denn die Kirche ist der fortlebende Leib Christi, wie wir jetzt schon öfter gesagt haben. Und wenn ich leugne, dass die Kirche, also wir Katholiken, vielleicht haben Sie das auch, die vier Merkmale der Heiligen Kirche, sie ist heilig, katholisch, apostolisch, ich glaube in die eine heilig, sie ist eine einig, heilig, genau. Katholisch und apostolisch.
Genau.
So, und dieses eine heilig, katholisch, mit dem Apos an die, das katholisch bedeutet jetzt nicht römisch-katholisch, sondern das katholisch heißt eben universal, zu allen Zeiten und allen Orten. Mhm. Und die glauben vielleicht an alle Orte, aber nicht alle Zeiten. Und aber wenn die Kirche nicht in allen Zeiten existiert, also auch nach 1965, ist sie nicht mehr die Kirche Jesu Christi.
Und das hat darin steckt eben die Gefahr, Gott nicht zuzutrauen, in einer neuen Zeit zu handeln und zu wirken. Mhm. Durch Menschen, die man eben, das ist letzten Endes nicht nur eine Kritik an der Kirche und irgendwie konkreten Umständen, sondern es ist letzten Endes eine Infragestellung Gottes. Und genau das ist das Problem hinter dieser Haltung. Das gibt es ja durch alle Konfessionen oder so, das gibt es ja in Gottes buntem Garten überall, das immer wieder auftaucht. Nur bis zu diesem Punkt war die Kirche richtig. Und da mit diesem oder mit dieser Aktion oder wie auch immer, da hat sie aufgehört. Und wir haben das verstanden und wir holen das jetzt nach 68 Jahren oder nach 250 Jahren sozusagen, ab jetzt ist das wieder durch uns. Und das ist eine verständliche, aber total absurde Vorstellung davon, wie Gott, wie das Schiff der Kirche durch den Sturm der Zeit geht.
Das weil sie eigentlich geht so leugnet, dass der Heilige Geist sie führt. Ja, also eigentlich behauptet man dann, der Heilige Geist hat sie 1965 oder wie Sie gerade gesagt haben, vor 250 Jahren verlassen. Und ist der Heilige Geist zu mir gekommen und ich weiß jetzt, wie es... Also letztlich, damit sind wir dann bei Luther, da ist dann die Parallele nicht falsch. Dann ist man eben doch sein eigener Papst.
So ist es, ja.
Ja. Und es ist natürlich tragisch, weil diese Pius-Brüder haben... ich glaube, 750.000 Mitglieder, die jetzt...
Also 700 eben, Priester in etwa weltweit.
Ja, das weiß ich nicht. Ja.
Also ich hatte es nur im Beitrag gesehen, deswegen also an die Zahl konnte ich mich jetzt erinnern.
Der Heilige Vater hat dann eben, vielleicht war das am 4. Juli, ich glaube, die Weihe war am 1. und dann am 2. Am 2. kam schon das Schreiben von Rom. Alle, die jetzt noch, die Bischöfe sind exkommuniziert, alle Priester sind exkommuniziert, alle Ordensleute, die haben auch Nonnen und Brüder.
Sehr
und
viele Schulen, die von Ordensleuten geleitet wurden.
Ja. Ja, es ist eben wirklich tragisch.
Und warum hat Rom diese Erlaubnis jetzt nicht gegeben? Also, oder dürfen Priesterbruderschaften einfach keine Bischöfe weihen? Ist das nicht möglich?
Doch. Aber, weil die Pius-Brüder sich weiterhin weigern, das ganze Zweite Vatikanische
Konzil anzuerkennen. Ach so, weil dieser inhaltliche Dissens weiterhin existiert. Mhm. Und deswegen sagt Rom, solange diese volle Anerkennung nicht da ist, gibt es auch keinen Grund. Oh, jetzt verstehe ich. Gut.
Mhm. Ja, also die sagen, der Novus Ordo, der sogenannte, also die neue Messe, ist sozusagen, weiß nicht, wie die das nennen.
Illegitim, oder?
Ja, nicht gültig. Ja. Und die Zweite Vatikanum hat was über die Religionsfreiheit gesagt, das erkennen sie nicht an und sie finden, die Kirche ist viel zu ökumenisch geworden und sie glauben eben, die wahre, eine heilige katholische Kirche besteht nur in ihnen und die müssen sie retten, um der Rettung der Seelen willen und
Und Frau Heeremann, man hat nicht mit lutherischen Landpfarrern Podcast zu machen.
Genau.
Ja. Genau. Das führt zu nichts.
Hier beginnt schon die Slippery
Road. Beten Sie lieber eine Stunde.
Genau.
Und jetzt ist das, in Ikon passiert. Es gibt vier neue Bischöfe. Williamson ist, glaube ich, schon verstorben, ne? Also der
könnte
die,
sein.
Die ganz kontroverse Figur ist, glaube ich, gar nicht mehr da.
Ja.
Ja, man betrachtet das mit irgendwie einer Faszination und Irritation, wer den katholischen Kosmos einfach nicht aus der eigenen, also sozusagen aus dem eigenen Erleben heraus erkennt, der findet, glaube ich, daran auch manches komisch. Oder es, so, ja, es hat schon etwas irgendwie wirklich Eigenartiges. Und jetzt ist das passiert, genau. Und jetzt gibt es eben so eine, Frau Herrmann, was, also das ist jetzt wie, also jetzt mal kirchenrechtlich gesehen, sind das, ist das ein ähnliches Phänomen wie reformatorische Kirchengemeinschaften, oder? Also sozusagen, das ist jetzt irgendwie, das sind Menschen, die, oder wie, was ist deren Status jetzt, oder was ist die Sicht auf die Bruderschaft?
Das ist eine gute Frage, wie man das jetzt.
Also ist das eine kirchenähnliche Gemeinschaft oder nein, ist das
nein. Nein, es ist mehr wie die Orthodoxen, also halt eine Bruderschaft im Schisma, weil sie haben ja gültige, wie sie sagt, also die Weihen sind gültig, aber unerlaubt. Also ja. Wenn ein Bischof, ein Priester, jeder Bischof kann Priester zu Bischöfen weihen. Er exkommuniziert sich damit, wenn er das ohne Erlaubnis des Heiligen Vaters macht.
Aber es ist dennoch passiert.
Vor Gottes Gericht dafür gerade stehen und wer weiß, also. Und auch die Priester, zum Beispiel die exkommunizierten Priester, können gültig, aber unerlaubt, so, die können gültig die Heilige Messe feiern, weil sie sind ja geweiht. Aber interessanterweise, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, sie können nicht die Beichte abnehmen und sie können nicht Ehe schließen, weil das kann man nicht automatisch, diese Fähigkeit kommt nicht automatisch mit der Priesterweihe, sondern selbst bei jungen Priestern, da begebe ich mich jetzt ein bisschen auf Glatteis, weil Jesus hat ja gesagt, wem ihr die Sünden vergeben, den sind sie vergeben. Aber es kann sein, dass der Papst nochmal die Schlüsselgewalt hat, dass ein neu geweihter Priester muss immer ein bisschen warten, bis vom Bischof die Erlaubnis kommt, jetzt gebe ich dir, vergessen wie das heißt, die
Erlaubnis,
gibt's einen Fachausdruck. Ja, da gibt es einen Fachausdruck. Das kann man nicht automatisch
Mit der Weihe.
Ja, vielleicht gibt's, also vielleicht ist es so, dass die meisten Bischöfe am Tag der Weihe sagen, hier, ihr habt jetzt alle Fakultäten.
Ja.
Aber zum Beispiel jetzt ist gerade, man muss immer unterscheiden zwischen, was ist eine sakramentale Begründung und was ist eine disziplinarische oder kanonische Regelung der Kirche. Aber die Kirche hat eben jetzt gesagt, man kann wenn ich jetzt zu einem Piusbruder hingehe und sage, bitte verheirate mich mit Herrn Y, dann ist diese Ehe nicht gültig. Also ich könnte, wenn ich mich dann wieder scheiden lasse, gelte ich vor der Kirche als unverheiratet, weil
gar keine Heirat stattgefunden hat.
Genau, weil ich als Katholik an die Regeln der katholischen Kirche gebunden bin.
Wie auch meine Frau, aber die hat selbst. Dann, meine Frau hat dann doch, wir haben irgendeine Lösung gefunden, der Priester.
Nee, sie waren ja nicht geschieden. Also
nee, aber wir haben ja nicht katholisch geheiratet.
Ja, aber da braucht man nur eine Dispens, das geht. Dann geht man zum Priester und sagt, ich möchte bitte dispensiert werden. Und dann, weil
er das guckt, Sakrament spenden sich er guckte meine Frau an und sagte, Frau Geilhufe, Sie müssen katholisch heiraten, aber Sie können es ja nicht. Von daher geht's. Das ist so ein bisschen wie das
ich
ist
weiß,
so ein bisschen,
was er meinte.
Ja, ja, also weil eben ich als evangelischer Pfarrer ich kann nicht, also sozusagen, ich kann nicht meine Kinder katholisch taufen und ich kann nicht katholisch heiraten. Dann höre ich, also dann hat meine Ordination und meine Beschäftigung geendet in diesem Moment. Genau, und damit sozusagen war es, das war eben diese herrliche, das ist eben auch das Schöne an Theologie und an kirchlicher Wirklichkeit eben, also so diese Kombination von Worten, ja, also gültig, aber nicht erlaubt. Frau Geilhufe, Sie müssen, aber Sie können nicht. Das sind immer so
also
schöne.
Also das mit dem Müssen ist so, der Katholik muss alles in seiner Macht Stehende tun, seine Kinder katholisch zu erziehen, es sei denn, es geht nicht. Und Sie sind ein super Beispiel.
Ja, dass es nicht geht.
Es steht nicht in der Macht Ihrer Frau. Also sie hat alles, theoretisch müsste sie sagen, lieber Justus, bitte lass uns die Kinder katholisch taufen. Dann würden Sie sagen, nee, es geht nicht, weil dann bin ich nicht mehr Pfarrer. Und damit hat sie alles in ihrer Macht Stehende getan.
Ja, ja.
Also, und genauso ist es. Aber seit dem Zweiten Vatikanum eben, wenn ich einen Protestanten heiraten will, dann geht man zum Pfarrer, lässt sich dispensieren und das ist kein Problem, weil das Ehesakrament spenden sich ja die Eheleute selber.
Gegenseitig, ja.
Genau, und damit haben wir jetzt schon 4 Folgen vorausgegriffen, aber so normalerweise.
Oder 6, je nachdem, welche kirchenhistorischen genau. Ereignisse dazwischen kommen. genau. Auch genau. Über unsere Taufe müssen wir in der nächsten Folge reden.
Genau.
Ja.
Wer weiß, was da noch alles kommt.
Okay, haben Sie eine, also den Sack können wir gar nicht zubinden, aber haben Sie eine Idee, wie das nun in den nächsten Jahren weitergeht? Also könnte es zum Beispiel sein, dass eine Reihe von Priestern sagen, wir wollen dieses Schisma schlicht und ergreifend nicht und die Möglichkeit oder sozusagen das, was wir tun wollen, das ist innerhalb der Kirche bei den Petrusbrüdern möglich oder wird es da keine, gibt es da,
doch, also
rechnen Sie mit Wanderungsbewegungen oder?
Also am Tag der Exkommunikation selber hat der Vatikan schon etwas veröffentlicht und hat gesagt, allen Priestern, die jetzt nicht exkommuniziert werden wollen, bieten wir folgende Möglichkeiten an. Allen ist zugesagt worden, sie können bis zum Ende ihres Lebens immer im alten Ritus feiern. Sie müssen nie den Novus Ordo feiern. Das Einzige, was sie tun müssen, ist das Zweite Vatikanische Konzil anerkennen. Mhm. Und also können sich inkardinieren lassen. Das bedeutet, inkardinieren heißt, man geht zu einem Bischof und wird in dieser Diözese als Priester aufgenommen. Ja. Also der Vatikan hat seine Arme weit ausgestreckt und hat gesagt, ihr könnt weiter Priester bleiben, ihr könnt weiter nur den alten Ritus feiern. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist den neuen ist das Zweite Vatikanische Konzil anerkennen. Und das Gleiche hat sie den Laien gesagt. Also die Laien sind sowieso nicht automatisch exkommuniziert. Nur wer von jetzt an weiterhin drauf besteht, nur bei den Petrusbrüdern Sakramente zu empfangen, der exkommuniziert sich dann selber. So, man kann natürlich hoffen und beten, dass viele das annehmen, weil, wie Sie gerade gesagt haben, es gibt ja die Petrusbrüder. Und das finde ich eben so beeindruckend am Zeugnis von Pater Reckenwald, dass der damals gesagt hat, also jetzt, der sagt sehr schön, das sieht man sofort am Anfang von dem Trailer, Jesus hat seine Kirche auf Petrus gegründet und nicht auf den Felsen Petri und nicht auf Ekon. Ekon ist der Ort in der Schweiz, wo diese Weihen stattgefunden haben. Ja. Und ich meine, das ist das zutiefst katholische Verständnis, wo Petrus ist, da ist die Kirche. Und wenn Petrus sagt, also das Zweite, also was den Katholiken ausmacht, ist erstens, dass er die Jurisdiktion des Heiligen Vaters anerkennt und zweitens, drittens, viertens, fünftens, gibt es viele Dinge, aber ein Konzil nicht anzuerkennen, wie wir schon gesagt haben, ist letztlich zu leugnen, dass der Heilige Geist seine Kirche führt und dass ich schlauer bin als alle Bischöfe der Welt versammelt und so weiter und so weiter. Die Petrusbruderschaft lebt eigentlich genau das Ideal, für das Monseigneur Lefebvre damals die Piusbrüder gegründet hat. Die haben überall, oder leider nicht überall, aber in vielen Orten Pfarreien. Vor allen Dingen, worum es den Piusbrüdern auch ging damals, war, dass man eine verlässliche katholische Theologie studieren kann. Weil auch nach dem Konzil ist die Theologie so verrückt geworden. Da gab es plötzlich Professoren, das kennen Sie auch, die behauptet haben, Jesus ist nie von den Toten auferstanden und Maria war keine Jungfrau und halt richtig Häresien gelehrt haben. Und der Vatikan ist nicht eingeschritten und es hat zu großer Verwirrung unter den Gläubigen geführt.
Ja. Und dann wurden im deutschen Fernsehen so Debatten geführt. Das war, glaube ich, auch alles nicht sehr förderlich, aber es ist extrem unterhaltsam. Bis heute, also wer sich da mal interessiert, da hat das Lehramt leider nicht so eine charismatische Figur gemacht. Es ist aber trotzdem wirklich so eine Art Sternstunde. Sowas ist heutzutage unvorstellbar. Eine Fernsehdebatte zwischen Eugen Drewermann und Erzbischof oder Bischof, also Kaspar, also dem damaligen Bischof von Rottenburg-Stuttgart. Oder von Rottenburg und das und das war das ist also hochspannend zu sehen, wie eben damals eben noch versucht wurde, mit viel guten Willen und mit allen Mitteln und auch tatsächlich in der Öffentlichkeit wahrzunehmen, was ist das, was zum Beispiel jemanden wie Drewermann treibt. Etwas tragischer, solche Leute wie die südamerikanischen Befreiungstheologen. Mhm. Ich finde ja jemanden wie Drewermann, da können wir auch mal eine Folge dazu machen. Das ist, glaube ich, von Anfang an wirklich schnell und sehr schnell erkennbar in eine wirklich falsche Richtung gelaufen. Die Befreiungstheologen von Südamerika, die sind ja nochmal durch ein ganz anderes Stahlbad gegangen mit dem, was sie erlebt haben und woraus dann ihre Theologie entstanden ist und wo dann am Ende aber auch an vielen Stellen gesagt wurde, Leute, das steht nicht mehr ganz auf dem Boden von dem, was katholisch noch sein kann. Das empfehle ich jedem, der heute sich schnell durch kurze Internetvideos verleiten lässt, und nach zwei Wochen denkt, er ist Theologieprofi oder jetzt, er hätte jetzt die eine richtige Kirche oder Art von Kirche gefunden, sich mal ein paar Stunden Zeit zu nehmen und solche Debatten sich anzugucken. Das ist spannend und gewinnbringend. Und zeigt eben zum Beispiel da, um jetzt den Kreis mal zu schließen, wie man eben auf der linken Seite des Bürgersteigs ein bisschen abrutschen kann und eben dann doch nicht mehr stabil läuft. Wie es auf der rechten Seite passieren kann, das hat uns Frau Heeremann heute ein Stück weit erläutert. Wir sind nicht zur Taufe gekommen, das ist überhaupt nicht schlimm, denn wenn ein Schisma mit einer Dreiviertelmillion Katholiken passiert, dann kann man darüber auch mal eine Dreiviertelstunde reden.
Ja.
Also Frau Heeremann, danke, dass Sie so im Detail erzählt haben. Haben Sie noch was?
Hatte Ihre Frage nicht beantwortet. Also meine Sorge ist natürlich, dass die, weil es läuft ja jetzt schon bald 60 Jahre, dass die sich so da steckt ja schon ein großer Stolz dahinter, gell? Zu sagen, ich weiß es besser als das Zweite Vatikanische Konzil. Und weil sie fragten, kommt jetzt eine große Bewegung, dass die Leute wieder zurückkommen? Ich fürchte, die werden sich in ihren Straßengraben eingraben und dann so eine Art von schismatischer Gruppe werden wie die Altgläubigen in Russland, wenn Ihnen das was sagt.
Ja.
Also da, die sind ja auch aus einem Widerstand gegen eine Liturgiereform des damaligen Patriarchen.
Die gibt es, oder ich weiß nicht, ob es heute tatsächlich noch welche gibt. Wir haben, und jetzt müssen wir wirklich zum Schluss kommen, aber das ist auch wiederum so spannend, meine Familie und ich, wir haben ganz oft Ferien mit dem Paddelboot in Ostpolen gemacht. Also wirklich so kurz vor der litauischen, russisch-belarussischen Grenze. Und dort gibt es zwei oder drei altgläubigen Dörfer.
Wow.
Und da kam, also zumindest diese Dörfer kann man betreten und sehen.
Nein, die gibt's noch.
Ich war damals noch zu jung. Gibt es in Ostpolen noch Altgläubige? Wissen Sie das?
Also ich glaube in Russland vor allen Dingen.
In Russland gibt es die noch, auf jeden Fall. Blüten in der Kirchengeschichte, die sind extrem interessant. Wir sind auch eine ganz, ganz mini kleine Gänseblume in dieser
Kirchengeschichte. Vielleicht kann ich noch Werbung machen für das Buch eines, also ich muss ein bisschen aufpassen, weil ich selber noch nicht gelesen habe. Aber wer sich für die Pius-Brüder interessiert, es gibt schon viel, ich kann total gut Gläubige verstehen, die sich, man will ja auch eine gewisse Heilsgewissheit haben, gell? Also es gibt ja die Versuchung in uns allen, ja, wie kann ich sicher sein, dass ich das mache, dass Gott wirklich wohlgefällig ist?
Ja, ja.
Und dadurch, dass die Pius-Brüder den Donatisten so nahe stehen, hat man das Gefühl, also die sind besonders heilig.
Ja.
Da ist mein Heil wahrscheinlich sicher.
Ja.
Und der Philipp von Studnitz hat gerade ein Buch herausgegeben mit dem Titel Die Pius-Brüder, wie die konservativste Bruderschaft des Christentums tickt. Und das ist echt ein sehr spannender Blick hinter die Kulissen Ja. Oder nicht hinter die Kulissen, aber tief in die Piusbruderschaft hinein und auch an das, was da wirklich bewundernswert und attraktiv dran ist.
Ja.
Ohne, dass ich jetzt da mit dem Werbung für die Piusbrüder machen würde.
Nein, ich glaube, das ist angekommen.
Wählt die Petrusbrüder.
Das ist angekommen. Ja. Frau Heeremann, vielen herzlichen Dank. Jetzt haben wir den Muezzin nicht gehört, weil wir eine Stunde später aufgenommen haben. Wir wünschen Ihnen weiter tolle Zeit in Jerusalem, gutes Forschen und Schreiben. Und danke allen, die immer so fleißig zuhören, so nette Nachrichten schreiben. Wenn wir irgendwas von der letzten Folge vergessen haben aufzunehmen, bitte gleich sagen. In der nächsten Folge geht es weiter mit der Taufe. Bleibt behütet und bleibt gesegnet und bleibt vor allem, so wie wir, Frau Heeremann und ich, weiter im Gespräch. Das ist das Beste, was man machen kann. Alles Gute und bis bald.
Ade. Thank you.